Allen, die ich noch nicht gesehen habe, einen wunderschönen guten Morgen. Und ich habe gesehen, wie es auf Russisch heißt, Dobre Utre. Menja Sabut Jörg, wie ihr heißt, weiß ich nicht, aber werde ich vielleicht noch erfahren. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Ich habe mich gefragt, soll ich erst mal erzählen über meinen Werdegang, weil viele kennen mich ja noch von früher und manche auch nicht, manche schon. Und wissen vielleicht noch, der Jörg, der war doch damals, nachdem er in der Jungscha war und später die Schule beendet hat, ist er doch zur Polizei gegangen. Und irgendwann haben wir auch mal hier gehört in der Schoner Gemeinde, der Jörg studiert Theologie, macht einen Pastorenjob. Und dass ich in Ebersbach an der Hochschule der Freien Evangelischen Gemeinden studiert habe. Ja, mein Leben endete da nicht, sondern es ging weiter. Wir zogen mit Familie von Herborn nach Essen, wo ich eine Gemeinde übernahm. Wir bekamen in der Zeit zwei Jungs, die sind jetzt größer als ich. Einer 19 geworden letzte Woche, der andere wird dieses Jahr 16. Im besten Alter habe ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist so. Papa, mach das, mach dieses, hast mein Geld. So läuft das. Ja, und tätig bin ich immer noch in Gemeinde, aber nicht mehr hauptberuflich, sondern immer mal nebenher. Deswegen übernehme ich derzeit viele Predigtdienste in der Freien Evangelischen Gemeinde Wülfrath, wo heute Morgen der Stefan Bieber ist. Mache da so ein bisschen auch so, unterstütze in der Suche nach Predigern für die Gottesdienste sonntags, weil die Gemeinde derzeit pastorenlos ist. Und so kommt es, dass Stefan heute da ist. Und Stefan sagte, ja, aber wer geht denn mal nach Monshausen? Und dann sagte ich, weißt du was, ich hätte dich ja gerne heute hier mal in Wülfrath gesehen, damit man sich trifft, aber wenn du keinen hast, fahre ich auch gerne mal nach Monshausen. Deswegen bin ich heute Morgen hier. Ja, und hauptberuflich bin ich tatsächlich derzeit Lehrer. Seit 2010 bin ich Lehrer an einer Schule, an einer Gesamtschule, unterrichte Religion, Sport und seit diesem Schuljahr auch Physik, was man alles so machen kann. Ist schon grandios, ja. Aber ich bin neugierig, was Gott noch alles mit mir oder mit uns als Familie so vorhat, was das Leben noch so bringt. Ich bin nicht festgefahren. Deswegen immer schauend und darum geht es auch heute, hörend. Ich habe einen Text mitgebracht und es war gar nicht so einfach, den so zu verstehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr euch angesprochen fühlt oder nicht. Wenn das durch drei teilbar sein soll, mit drei zu tun haben soll, mit dieser Zahl, dann sage ich mal, okay, ich versuche mal drei Punkte zu nennen und vielleicht die Predigtzeit, Harald, guckst du mal auf die Uhr, damit sie wenigstens durch drei teilbar ist. Ziehen kann ich immer. Das geht schon. Kriegen wir irgendwie hin. Ich habe eben gerade überlegt, die Hochzeit zu Kana, habe ich mir überlegt, waren das nicht drei große Töpfe? Nein, es waren sechs, aber es ist ja durch drei teilbar. Und ich glaube, so Hochzeitsfeiern dauerten noch drei Tage. Eine Woche. Ja, ist nicht durch drei teilbar, eine Woche. Oder ist das eine jüdische Woche, sechs Tage? Dann weiß ich jetzt nicht. Okay, wir gucken mal. Wir verlieren uns nicht in die Zahlen. Und ihr werdet überrascht sein, welchen Text ich mitgebracht habe. Er steht in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis, jetzt schaue ich, bis 22. Und ist überschrieben mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Ich lese nach der Guten Nachricht Übersetzung. So spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Die Rede ist von Jesus. So spricht er. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid. Elend, blind und nackt. Ich rate euch, kauft mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf dem Thron, auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, der soll hören. Als ich so mit dem Text beschäftigt war und dachte, den Text, den nehme ich für heute, da war mir nicht klar, was der so anrichten kann. Ich kam so ins Überlegen, boah, das ist ja schon hammerhart. Da heißt es hier, ihr seid weder kalt noch heiß. Ihr seid lauwarm, so lauwarm, dass ich es ausspucken möchte. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie sieht es denn mit meinem Leben aus? Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht sind auch manche schon älter, so wie ich. Und da, ich frage mich dann so manchmal schon in meinem Leben, wie wirksam ist mein Leben überhaupt noch? Also im Sinne Gottes, was bewirke ich eigentlich noch in meinem Leben? Ich lebe so meinen Alltag, habe meinen Job, habe meine Termine, die ich abhaken muss, habe auch eine Aufgabe in der Familie oder wie auch immer. Mein Tag, der geht halt immer so rum. Aber wie wirksam ist mein Leben? Das heißt, wirksam für die Gemeinschaft. Was bleibt? Was ist in den letzten Jahren passiert? Ich habe manchmal so den Eindruck, je älter ich werde, desto unwirksamer werde ich. Manchmal kann ich auch verstehen, dass so die Lebenserwartung früher vielleicht nicht so hoch war mit 40. Ja, was bringt das Leben denn dann noch? Ne? Schmerz, man kann nicht mehr so gut aufstehen, man vergisst mehr. Ja, was für eine Wirksamkeit habe ich denn noch? Was, bin ich lauwarm, Herr? Möchtest du mich jetzt ausspucken? Und dann mit Blick auf Gemeinde. Ist ja oft so in Gemeinden, man erinnert sich immer an diese tollen Zeiten, als die Gemeinde voll war, bis hinten hin. Oh, was waren das Zeiten? Was hatten wir da noch eine Wirkung? Man trauert so hinterher und fragt sich, ja, welche Wirkung haben wir heute noch? Und dann kann es natürlich so in den Sinn kommen, wenn man so einen Text liest, wie es mir in den Sinn kam, boah, das ist ja dann schon ein hartes Urteil, was hier gesprochen wird. Ich spucke euch aus. Und ich weiß nicht, wenn ich diesen Text jetzt so euch vorstelle, ob ihr auch ins Nachdenken kommt, ob ihr euch angesprochen fühlt. Es ist ja so, dass jeder von uns, der von Herzen sagt, ja, ich bin Christ, ich habe mit Jesus in meinem Leben begonnen, der fühlte sich irgendwann in seinem Leben, ich weiß nicht wann, angesprochen, persönlich angesprochen von Gott selbst und hat irgendwie seine Stimme, die Stimme Jesu in sich gehört. Willst du mein Kind sein? Willst du mit mir unterwegs sein? Willst du dein Leben mir unterstellen? Willst du einen starken Begleiter in deiner Hand haben? Und da haben wir damals gesagt, ja, wir wollen. Und so war es ja auch mit den Jüngern, die Jesus berufen hatte damals. Er sah sie, sprach sie an, die waren total hin und weg und sagten, dem folgen wir. Der kennt uns. Bei dem sind wir gut aufgehoben. Der hat irgendwie das Leben auch einen bestimmten Wert. Dort werden wir erkannt, anerkannt, wertgeschätzt. Der gibt uns nicht nur persönliche Anerkennung und Wertschätzung, sondern er gibt uns auch gleichzeitig ein Zuhause. Eben mit anderen. Jesus hat sie gleich in eine Gemeinschaft aufgenommen, die Jünger. So wie wir in eine Gemeinde hineingewachsen sind. Zunächst, damit wir geborgen sind. Damit wir ein geistliches, ja ein Zuhause haben. Aber auch wie bei den Jüngern, dass wir, das sehen wir oft gar nicht positiv, aber ich so im Nachhinein denke ich, das ist positiv. Wieso denn nicht? Und wer Familie hat, der weiß, dass das positiv ist. So wächst man aneinander, dass wir auch eine Gemeinschaft sind, wo man sich mal reibt, wo man mal miteinander auch mal vielleicht im guten Sinne streitet. Vielleicht liegt es daran, dass wir Streiten gar nicht mehr gelernt haben. Aber das Reiben gehört dazu, damit wir eben auch als Gemeinde reifen, heranwachsen, erwachsen werden. Das gehört dazu. Und das hat Jesus so gewollt, weil Jesus hat der Gemeinde ja auch einen Zweck gegeben. Wisst ihr, welchen Zweck die Gemeinde hat? Jeder Verein hat ja laut Satzung einen Vereinszweck. Sonst würde ein Verein nicht geben. Welchen Zweck hat denn hier Gemeinde? Wisst ihr das? Reich Gottes zu bauen. Ja, recht groß, die Aufgabe. Ne? Vielleicht kennt ihr diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Da heißt es, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, Menschenfischer zu werden. Geht hinaus in diese Welt und macht zu Jüngern. Da heißt es nämlich genau in Vers 19, darum geht eben zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dabei sollt ihr sie auf meinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Das ist die Aufgabe, die Gott uns persönlich und uns als Gemeinde gegeben hat. Und noch mehr. Wer von euch kennt das höchste Gebot? Bestimmt, oder? Du sollst den Vater lieben und ehren mit ganzem Herzen. Und dem gleichgestellt ist das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da seht ihr, die Aufgabe oder der Zweck der Gemeinde ist, Evangelisation, Menschen die gute Nachricht weiterzubringen, aber auch Diakonie, dem anderen zu dienen, miteinander unterwegs zu sein. Und da frage ich mich, wie ist es denn um uns bestellt? Wie fühlen wir das bei uns? Sind wir noch so unterwegs? Bin ich als Mensch so unterwegs, dass ich morgens aufstehe mit dem Fokus im Gebet, in der stillen Zeit, Herr, zeige mir heute Menschen, denen ich von dir erzählen kann oder denen ich dienen kann, damit sie erfahren, dass du Menschen liebst. Und das nicht im Sinne so als Auftrag, das muss ich jetzt tun, um ein guter Christ zu sein, sondern vom Herzen her. Das ist nämlich, was hier in der Offenbarung gemeint wird an dieser Gemeinde in Laodicea. Ihr sagt, ihr seid reich, euch geht's gut, ihr seid gut unterwegs. Aber mit welcher Gesinnung seid ihr das? Euer Gold, eure Schätze, die ihr habt, die sind, das ist zwar Gold, aber das Gold ist nicht rein. Wascht es rein. Oder die Salbe, die ihr anbietet, die öffnet den Menschen nicht in die Augen, sondern eine Salbe sollte ja eigentlich dazu da sein, zu heiligen, zu reinigen, diese Salben von damals, sondern die öffnet nicht die Augen, sondern sie verklebt sie und verschließt sie bei den anderen. Sie ist nicht rein. Oder diese Kleider, die ihr kauft, ihr seid eine prächtige Gemeinde. Aber rein sind diese Kleider nicht, weil eure Gesinnung nicht rein ist. Mit welchem Herzen tut ihr das? Menschen spüren ab, ob es aus Liebe tut. Oder es gibt ja oftmals auch Menschen, die auch sicherlich einen tiefen Glauben haben, aber vieles aus einem schlechten Gefühl heraus tun und irgendwelche Dinge tun müssen, damit sie ein gutes Gefühl haben. Und zu sagen, okay, wenn ich das und das tue, dann bin ich vor Gott gerecht. Und das ist ja so nicht, ne? Dass ich irgendwelche Traktate austragen muss, damit es mir besser geht oder so. Diese Werksgerechtigkeit gibt es nicht, sondern hier geht es darum, vom Herzen her was zu tun. Und ich frage mich ja, was für ein Herz habe ich für andere? Stehe ich morgens so auf und frage mich, Herr, schenk mir ein Herz, das wäre ein Gebet, schenk mir ein Herz für Menschen, dass ich erkenne, was sie brauchen und womit ich ihnen dienen kann. Und das Spannende ist, dabei ist ja nicht mal die Frage, kann ich denen mit dem dienen, was ich habe? Das heißt, ich bin reich mit Geld. Vielleicht will das Gott gar nicht, dass ich mit dem diene, was ich habe, was ich kann. Bin ich handwerklich begabt? Vielleicht brauchen die Menschen das gar nicht. Sondern vielleicht brauchen Menschen vielleicht nur mal ein Ohr, ein Gehör, ein Zuspruch, ein Wissen, da ist jemand, der bei mir ist, der mir ein Zuhause gibt, der sich echt mit offenem Herzen um mich kümmert. Ist es das? Hörende Gemeinde sollen wir sein oder werden. Denn Jesus spricht. Ich fand es interessant, diese Sendschreiben beginnt so, hört zu, ne, so ungefähr, der Herr spricht. Und dann fiel mir ein, im Alten Testament ganz oft heißt es ja, höre Israel, der Herr, dein Gott, spricht. Und so ähnlich beginnt es hier auch. Und es endet nachher mit den Versen, wer Ohren hat, der höre. Und so kam ich eben, vielleicht fragen sich manche, wie kommt ihr auf so ein Thema? Deswegen kam ich auf das Thema hörende Gemeinde. Sind wir und sollen es auch immer wieder werden. Und das zeigt so ein Stück weit auch eine Realität. Es ist durchaus normal. Und deswegen möchte ich den Druck ein bisschen rausnehmen. Es kann nicht sein, dass wir den Text so verstehen, dass er verurteilend für uns ist. Ihr seid lauwarm, ich spuck euch aus. Sondern er will uns zeigen, es passiert immer wieder im Laufe eines Lebens, in deinem persönlichen und auch in einem Gemeindeleben, dass wir abdriften, dass wir in die Routine verfallen. Und deswegen ist es wichtig, dass Gott uns immer wieder auch mal zurechtweist, zurechtrückt, aufrüttelt, damit wir wach werden, damit wir nicht vom Abgrund stehen, ganz blind und fallen im nächsten Schritt runter, sondern dass er uns zur rechten Zeit wachrüttelt. So ist er eben, liebevoll. Er will uns hier nicht verurteilen. Er will uns auch nicht bestrafen, dass er zum Beispiel sagt, wenn es in den Versen heißt, ich klopfe an, stehe vor der Tür und du sagst, Mensch, ich habe da Kinder, Enkelkinder, da hat Gott schon so oft an die Tür geklopft, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jetzt kümmert er sich um sie nicht mehr. Nein. Im Griechischen heißt es, er steht gerade vor deiner Tür. Jetzt gerade. Und mit diesem gerade meint nicht nur jetzt und hier im Augenblick, und wenn du nach Hause fährst, nicht mehr. Nein, er steht gerade vor deiner Tür und er klopft beständig an. Er hört nicht auf. Und das ist auch das, was euch Mut machen kann für Menschen, für die ihr betet. Er klopft beständig an, bis zum letzten Atemzug und vielleicht bis zum letzten Herzschlag oder bis zur letzten Gehirnaktivität in einem Leben. Er klopft an, er lässt nicht locker. Und das ist ein Ausdruck seiner Liebe zu uns, dass er anklopft. Das erkennen wir, er steht vor der Tür, er dreht sich nicht um, er klopft. Und klopft. Er bricht die Tür nicht auf und bricht nicht ein. Er klopft und klopft und hofft, dass wir, dass du aufmachst, dass wir als Gemeinde aufmachen. Lauwarm seid ihr. Was bedeutet eigentlich lauwarm? Jesus ist nicht nur einer, der zu uns spricht, sondern der uns eben auch begleiten möchte im Leben, beraten möchte. Und er gebraucht manchmal Bilder, damit es uns deutlich wird. Und so auch hier zu dieser Gemeinde in Laodicea. Die hatten, was nicht oft der Fall war, die hatten tatsächlich eine intakte Wasserleitung vom See, vom Meer her, bis zu ihrer Stadt. Und das Problem war, wenn das Wasser in den heißen Monaten ankam, kam es relativ warm an. Und deswegen wussten die mit diesem Bild auch was anzufangen, lauwarm. Und da diese Wasser, was da durchging, sehr verkalkt war, könnt ihr euch vorstellen, wenn das dann auch noch lauwarm ist und nicht schön kühl, dann kann man das nicht genießen. Es ist so, wenn, also mir geht es auf jeden Fall so, einen lauwarmen Kaffee kann ich nicht trinken. Manche tun den dann nochmal in die Mikrowelle, ich kann es nicht trinken. Und eine richtig warme, ich will nicht das Vorwort sagen, vor warm, eine richtig warme Cola, trinkt auch keiner. Ja, die spuckt man, oder ein warmes Bier. Du hast ja eben vom Bier gesprochen. Ein warmes Bier, ne, wenn der Mann dann ein warmes Bier bekommt, dann spuckt das auch aus wahrscheinlich. Also, und so ist das Bild zu verstehen. Lauwarm. Nein, so wollen wir nicht sein, lauwarm. Wir wollen für die Menschen, die um uns herum sind, kalt oder heiß sein. Kalt, dass es erfrischend wirkt. Heiß auch, damit sie merken, boah, hier werde ich beheizt, hier wird es mir richtig warm, hier fühle ich mich zu Hause, hier ist wie unter einer Heizdecke. Die Menschen sollen das spüren. Stellt euch vor, ihr habt eine Beerdigung, passiert ja mal, dann stehen hier die Tische von früher oder unten, ne? Standen mal Tische, und dann habt ihr gedeckt. Und da kommen die Leute aus dem Ort, die auch die Trauerfeier mitmachen, und ihr serviert lauwarmen Kaffee. Die Leute gehen nach Hause. Was bleibt denen in Erinnerung? Nicht die Trauerfeier am Friedhof, ja, das Wort, sondern in Erinnerung bleibt nur noch, boah, was hatten die für einen Kaffee? Unmöglich, was sie da angeboten haben. Und Harald hat eben das Gleichnis die Geschichte von Kana, der Hochzeit zu Kana erzählt. Stell euch vor, Jesus hätte den Wein nicht hergezaubert, ja, das Wasser umgewandelt. Und die Leute wären nach Hause gegangen, nach dieser riesigen Hochzeitsfeier, die über mehrere Tage dauert, die super feierlich ist, und das Brautpaar wollte befeiert werden und wollte ein wunderbares Fest gestalten. Und die Gäste gehen nach Hause, was bleibt in Erinnerung, wenn der Wein alle gegangen wäre? Man unterhält sich über Jahre, Jahrzehnte nur noch über den Wein. Und dann habe ich mich gefragt, für mich persönlich, mit Blick auf diesen Text, ja, was möchte ich eigentlich, was die Leute mal über mich erzählen, was soll in Erinnerung bleiben? Was soll in Erinnerung bleiben? Was sollen die Menschen noch von dir mitnehmen? Und was sollen die Menschen in Erinnerung haben, wenn sie über diese Gemeinde nachdenken? Laodicea heißt übersetzt das Volk der Gerechtigkeit, gerechtes Volk. Die Menschen in dem Ort, in dieser Stadt oder in diese Stadt kommen, wollen vielleicht das erleben. Hier werde ich gerecht behandelt. Hier existiert Gerechtigkeit. Ja. Ich weiß es nicht, ihr habt euch ja vielleicht auch verändert in der Zeit, wo ich euch nicht, schon lange nicht mehr hier war. Seid ihr eine Gemeinde, die für ihre Gemeinschaft, ihre liebende Gemeinschaft bekannt ist, dass ihr Menschen mit offenen Armen empfangt? Seid ihr bekannt dafür, dass ihr schöne Festlichkeiten, Feierlichkeiten austragen könnt, wo jeder kommen kann? Seid ihr diakonisch unterwegs im Ort oder wie auch immer? Ich weiß ja nicht, was so euer Ding ist als Gemeinde aktuell. Aber als was haben oder was, an was denken die Menschen hier im Ort, wenn sie hören die Krishna-Gemeinde? Das ist der Sinn. Und Jesus sagt, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus auch gleichzeitig sagt, wie er das machen möchte, dass wir Mut fassen. Zum einen sagt er, hör zu, ich klopfe an. Das heißt ja, mach auf und ich gehe mit dir, ich ziehe in dir ein und in dein Haus ein, ich habe mit dir Gemeinschaft. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe eines jeden Tages für uns als Person, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir die Herzenstür öffnen und sagen, Jesus, komm hinein. Wir sind zusammen in dieser Schar, die wir heute Morgen hier sind. Und manche sind auch zu Hause, die schaffen es vielleicht auch gar nicht, aus welchen Gründen auch immer, hier zu sein. Aber du bist da. Und mit dir gehen wir jetzt weiter. Wir wissen nicht, welchen Auftrag wir vielleicht gerade haben, aber zeig uns den Auftrag. Lass uns gute Gedanken bekommen, was so dieser Ort und Menschen in diesem Ort brauchen. Und zeig uns, was wir tun können mit unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und das Spannende ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir können diesen Menschen nicht helfen, oder das, was hier gebraucht wird, das haben wir gar nicht. Das ist ja das, was bei der Hochzeit zu Kana auch war. Da war kein Wein mehr. Da war nichts mehr. Und in dieser Situation, Maria, die Mutter Jesus, hat es gesehen, geht sie hin und bittet Jesus, du, wir haben nichts mehr. Du bist derjenige, der das schenken kann. Das heißt, wenn wir Möglichkeiten, also Gaben, Fähigkeiten, Ressourcen nicht haben als Gemeinde, als Person, Gott kann sie dennoch schenken. Er will sie schenken. Interessant ist nur, Maria ist offen dafür. Sie schaut. Sie ist auf dieser Feierlichkeit und bemerkt es, was gebraucht wird. Und ich merke oft bei mir selbst, und ich glaube, so geht es Gemeinden auch, man guckt immer, wie geht es mir gerade? Und ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Und schaut auf seine eigenen Dinge, trauert und manches merkt so den Schmerz hier, den Schmerz dort. Und denkt, boah, wo führt das noch alles hin? Verliert vielleicht auch hier und da den Mut, die Hoffnung, anstatt nach vorne zu schauen, umzuschauen. Was brauchen die Menschen um uns herum? Wo ist Not? Wo finden die auch keine Unterstützung? Ich habe mir heute Morgen gedacht, bei diesem Text, ich dachte, darf ich das überhaupt sagen? Vielleicht nimmt die Gemeinde das zu wortwörtlich. Ich habe gedacht, wenn ich mal, egal wie es ist, eigentlich, ich darf auch sterben. Aber wenn ich sterbe, möchte ich, dass es irgendetwas gibt, woran sich die Menschen im Guten erinnern und sagen, dafür stand er. Daran konnten wir sehen, dass Jesus mit ihm war. Und da haben wir in ihm, ob sie es jetzt angenommen haben oder nicht, aber da haben wir in ihm was Besonderes gesehen. Wir glauben schon, dass Jesus so bei ihm war, auch wenn wir den Jesus selbst nicht kennen. Und ich glaube, wir können als Gemeinde auch unterwegs sein, ohne ständig auf uns zu schauen und darauf zu schauen, was passiert mit uns als Gemeinde mal. Wir sind jetzt auch schon ziemlich alt als Gemeinde. Existieren wir in 10, 20 Jahren noch, ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir bis zum Schluss wirksam sind und dass wir in Erinnerung bleiben. Und es kann ja sein, dass daraus was ganz Neues entsteht später mal. Aber das sind nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken, so macht es der Text deutlich, ist darauf zu schauen, wie können wir heiß oder kalt sein? Heiß oder kalt? Deswegen lasst uns wie Maria offen sein, schauen. Was brauchen auch die anderen? Damit es ein gutes Miteinander, eine gute Gemeinschaft wird. Damit wir die anderen mitnehmen können. Und habt den Mut, wie Maria dann zu Jesus zu gehen, der total beschäftigt war, mit seinen Jüngern da war auf der Hochzeit, wollte bestimmt auch so eine Ruhe haben. Nein, sie geht hin und sagt, Jesus, halt. Und er war ja erstmal abwehrend. Er hat gesagt, hier, das ist jetzt nicht meine Zeit oder ich habe da keine Lust zu oder wie auch immer. Und doch ging es ihm nach und er hat das getan. Und dann wie Maria, Maria blieb ja nicht dran, so mach das, mach das, mach das, aber auch loslassen. Das vergessen wir auch oft. Wenn ich es dann vor Jesus gebracht habe, dann kann ich es auch loslassen. Es liegt in seiner Verantwortung, nicht in meiner. Und das kann entlasten, uns als Gemeinde und uns als Person. Es gibt ein Lied im evangelischen Liederbuch. Das heißt, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es steht. Ich glaube, irgendwo 533. Ich weiß nur, wer es geschrieben hat. Arno Petsch. Und wisst ihr, wann er das geschrieben hat? 1941. Im Krieg. Und da steht so dahinter, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Bitte Gott, wir wollen in deine Hände fallen und nicht in Menschenhände. Ihr wisst, was in dieser Zeit des Krieges los war. Wir wollen nicht in Menschenhände geraten, sondern in deine Hände. Und so sagt es David, daher kommt das wahrscheinlich aus dem 2. Samuel-Buch, sagt es David, bevor ich den Feinden in die Hände fallen, möchte ich meinem Herrn in die Hände fallen, denn da weiß ich, er ist barmherzig. Und so können wir unser persönliches Leben und auch das Leben der Gemeinde in Jesu Hände legen. Wir können ihm vertrauen. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Arme. Und unsere Aufgabe ist es eben, darauf zu schauen, sind wir lau derzeit? Verlassen wir uns auf unsere Ressourcen und sagen, wir haben doch alles, ist doch ganz toll, was wir tun, ist auch schon ganz toll. Oder schauen wir ein bisschen tiefer, ist das, was wir tun, von Herzen her das, was Jesus mit uns vorhat? Wie sind wir miteinander unterwegs? Sind da irgendwie so kleine Reibereien? Dann kann man sagen, gut, dass wir uns reiben. Ja? So reifen wir. Das schafft auch Energie. Reibung. Ja, als Physiklehrer kann ich das sagen. Es schafft Energie. Und mit Energie könnt ihr gut starten. Energie macht auch heiß. Also merkt. Von daher kann ich nur Mut machen. Nehmt dieses Wort nicht als, boah, Jesus spuckt uns unter Umständen aus. Jesus will uns hier keine Angst machen, sondern Jesus will uns einladen. Öffnet die Tür. Ich stehe vor der Tür, ständig vor der Tür. Klopfe und klopfe und klopfe. Öffne sie und seid mit mir unterwegs. Ich begleite euch, ich bin da. So ist er, unser Herr, Jesus. Amen.